Willkommen beim Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ihr Blick hinter die Kulissen der rechtlichen Betreuung. Von und mit Roy Lippott. Normalerweise begrüße ich euch jetzt immer mit eine neue Woche, eine neue Folge des Betreut Podcast. Dieses Mal kann ich sogar sagen, neues Jahr, neue Folge des Betreut Podcast. Willkommen 2025. Ein neues Jahr liegt wieder mit vielen, vielen neuen, tollen Dingen vor uns. Aber dazu, soweit kann ich schon spoilern, kommt nächste Woche mehr. Diese Woche haben wir ein Jubiläum, die 200. Podcast-Folge. Und vielleicht merkt man es an meinem Grinsen im Gesicht. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich 200 Folgen geschafft habe. Und dass ich so lange durchgehalten habe und dass das Projekt auch so angenommen wird von euch Hörern, weil wenn ihr es nicht hören wolltet, dann würde ich es auch lassen. Aber es ist nicht so und ich kriege viele, viele positive Rückmeldungen und kann mich jedes Mal nur noch bedanken bei euch, dass ihr so zahlreich hört und euch auch interaktiv mit mir auseinandersetzt. Vielen Dank dafür und mir macht es immer noch weiter Spaß. Ich freue mich immer, wenn ich denn die Themen oder wenn mir Themen über den Weg laufen, wo ich sage, oh, das könnte jetzt passen. Ja, und wenn ich dann auch positive Rückmeldungen kriege, dass ich euch nicht nerve, sondern dass ihr auch vielleicht meine Stimme gerne hört, dann freut mich das umso mehr. 200. Folge. Ich habe mir gedacht, ich muss doch was Besonderes machen. So eine 200. Folge hat man ja nicht jede Woche und da muss ich mir doch irgendwas ausdenken. Ja, und was macht man da? Ein Interview. Aber wen lädt man denn zu diesem Interview ein? Naja, dachte ich mir, mache ich doch einfach mal ein Interview mit mir selbst. Ich habe ChatGPT gefragt, welche Fragen euch interessieren könnten, die ich euch beantworten sollte. Das heißt, bevor ihr euch die Mühe machen müsst, hat das die KI gemacht und es kamen ein paar interessante Fragen raus und die möchte ich einfach in dieser Woche einfach mal beantworten. Fangen wir auch gleich mit Frage 1 an. Wie bist du zur rechtlichen Betreuung gekommen und was hat dich an diesem Bereich besonders fasziniert? Zur rechtlichen Betreuung bin ich eher zufällig gekommen und zwar 2014, 10 Jahre jetzt mittlerweile, also fast 11 Jahre schon her, bin ich zum Betreuungsverein in Küritz gestoßen und die haben halt eine Stelle frei gehabt und ich war mit dem Studium beendet und aus privaten Gründen hier im schönen Ostprignitz, in der schönen Ostprignitz, gelandet und hatte angefragt, ob die Lust haben, dass sie mich einstellen wollen für 20 Stunden und das hat auch funktioniert. Und so bin ich da quasi reingerutscht, eher von der Seite und habe aber direkt gemerkt in den ersten Wochen, Monaten, dass das eine super Arbeit ist, also dass mir das super gefällt und dass ich super viel Spaß habe dabei und bin dabei geblieben. Das lag aber vor allem auch an dem tollen Team, was ich halt hatte, die mir sehr viel beigebracht haben, die mich haben ausprobieren lassen, also in dem Sinne, dass sie auch hinter mir standen, wenn irgendwas nicht funktioniert hatte. Und da bin ich immer noch sehr, sehr dankbar, auch einen Rückhalt zu haben gehabt zu haben im ersten Jahr, beziehungsweise in den ersten Jahren. Und halte halt die Variante, in einem Betreuungsverein zu beginnen, sich dann selbstständig zu machen, für eine der besten Varianten. Allerdings sollte man da vielleicht gucken, ob man das ein wenig besser organisiert, weil natürlich immer dann ein Aderlass ist beim Betreuungsverein, wenn dann die Mitarbeiter sich selbstständig machen und gehen und es immer wieder neue Umstrukturierungen deswegen gibt. Also so ganz glücklich ist das nicht, aber für den Einzelnen ist das auf jeden Fall die beste Lösung, um in diesem Bereich zu beginnen. Die zweite Frage war, was war die größte Herausforderung in deiner Laufbahn als rechtlicher Betreuer und wie hast du sie gemeistert? Herausforderungen, es gab mehrere. Also eine der Herausforderungen war die wirtschaftliche Selbstständigkeit, das heißt ein Business aufzubauen, von dem man auch leben kann, beziehungsweise, dass es so ins Laufen kommt, dass es auch funktioniert und dass die täglichen oder wöchentlichen, monatlichen Zahlungen alle geleistet werden können. Das fand ich so mit am Anfang wirklich die schwierigste Aufgabe, als ich dann 2018 bin ich dann halt selbstständig geworden, also alleine bin ich rausgegangen aus dem Verein und habe mich dann quasi selbstständig gemacht. Das war wirklich einer der größten Herausforderungen. Ich sage immer, dieses erste Jahr alleine möchte ich nicht wieder haben. Das liegt aber einfach daran, dass es enorm viel Arbeit war. Und gerade im ersten Jahr ein Wissenszuwachs, also ungemeiner Wissenszuwachs ist, gerade wenn man ganz alleine unterwegs ist, davon zehrt man noch die Jahre danach. Eine zweite Herausforderung, die es dann gab, war bei mir jetzt auch die Suche der Mitarbeiter, beziehungsweise gab es dann einen Vorfall in meinem Büro, wo eine bewaffnete Person dann im Büro stand und also alles glimpflich verlaufen, allerdings dadurch dann meine Mitarbeiterin nicht weiter für mich tätig sein konnte. Und das war dann doch schon ein Einschnitt, weil natürlich dann auch die ganze Struktur sich ändern musste. Aber am Ende hatten wir das auch oder habe ich das ganz gut bewältigt. Habe jetzt auch ganz tolle Mitarbeiter denn dazu gewonnen und kann mich nicht beschweren. Aber das war so eine der größten Herausforderungen an Situationen, die ich hatte. Was war der prägendste Moment, der deine Sicht auf die rechtliche Betreuung verändert hat? Ja, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Für mich war Betreuung, und das war auch in meiner Arbeit, immer ein Prozess. Man muss ehrlich sagen, ich bin am Anfang mit sehr viel Respekt in die Arbeit gegangen. Und einer meiner Leitsprüche ist heute immer noch zu sagen, wer kein Jurastudium gemacht hat, vor dem ziehe ich immer noch den Hut, wenn er diese Tätigkeit macht, weil er einfach, also man steht mit einem Bein oder mit einem halben Bein zumindest meistens im Gefängnis bei manchen Dingen und muss immer versuchen, dass man so ein paar Klippen umschifft. Das ein oder andere Mal klingt das besser oder auch schlechter. Auf jeden Fall hat sich mein Umgang mit den Behörden geändert. Also es gab Respekt, habe ich immer noch, das muss man ganz klar sagen, vor jeder einzelnen Person, die sich in ein Amt setzt, also in eine Behörde setzt. Aber der Umgang ist ein anderer. Und zwar sehe ich immer die Kooperation als erstes, als meine Aufgabe zu erreichen. Das war jetzt ein schlechtes Deutsch. Ich lasse es trotzdem drin. Also ich versuche als erstes immer eine kooperative Situation zu erreichen zwischen der Behörde und mir, dass man die Lösung oder das Ziel so gut wie möglich für den Klienten erreicht. So schnell wie möglich und so gut wie möglich. Manchmal sind die Behörden allerdings nicht gewillt. Und da war ich früher noch sehr nachsichtig beziehungsweise auch ein bisschen vorsichtiger, was ich jetzt definitiv nicht mehr bin. Die Zündschnur ist kürzer geworden, das muss man ganz klar sagen. Und das meinte ich halt mit dem schleichenden Prozess, ist halt passiert aufgrund einfach der Erfahrung, die man dann gemacht hat. Natürlich auch gute Erfahrungen, das muss man auch sagen. Es gibt einfach Mitarbeiter, mit denen es sehr schön ist, zusammenzuarbeiten, wo man fachlich sehr gute Gespräche hat, wo man wirklich auf Augenhöhe sich begegnet und wo beide wirklich klientenzentriert, wie es so schön heißt, auch arbeiten. Aber das ist, und das werdet ihr auch wissen, das ist nicht überall der Fall. Und da ist auf jeden Fall denn, also bin ich etwas rigoroser geworden, immer im Sinne des Klienten. Prägende Momente an der Stelle gab es da jetzt nicht, sondern wie gesagt, das ist ein schleichender Prozess gewesen. Im Nachhinein muss man aber auch sagen, dass es eine Gefahr der Abstumpfung gibt in diesem Job. Also wir arbeiten mit Menschen, wir arbeiten mit sehr vielen Menschen zusammen. Wir verwalten Menschen, das ist so. Und dabei die Menschlichkeit nicht zu verlieren, das ist ein hohes Ziel, was ich mir immer gesetzt habe. Das gelingt mir auch nicht immer, das muss ich selbst mir eingestehen. Den Mensch dann immer an die erste Stelle zu setzen, nicht die Sache. Aber ich reflektiere mich da regelmäßig und versuche natürlich auch denn da immer eine gute Lösung hinzukriegen. Und da muss ich mich immer mal wieder rausholen. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich in den Jahren so ein bisschen bei mir eingeschlichen hat, wo ich mich immer wieder dann regulieren muss. Also dass man nicht nur die Akte bearbeitet oder bearbeiten lässt teilweise, sondern dass man dann einfach auch den Menschen sieht. Aber da kann ich immer wieder sagen, habe ich ein gutes Team, was mich dann wieder immer auf den Pfad der Tugend zurückholt und mich dann auch innehalten lässt. Welche Fehler sollten rechtliche Betreuer deiner Meinung nach unbedingt vermeiden? Das ist eine sehr gute Frage. Und da könnte ich mindestens 3 bis 4 Stunden drüber reden. Vielleicht mache ich das irgendwann mal auch, aber jetzt würde es den Podcast auf jeden Fall sprengen. Aber es gibt 2 Dinge, auf die möchte ich auf jeden Fall hier aufmerksam machen, die immer mal wieder auch schon kamen, aber die deutlich wichtiger sind. Das eine ist, schreit nicht bei der Zuständigkeit hier. Ihr seid als Betreuer nicht für alles verantwortlich. Aber das Umfeld sieht euch als Betreuer für viele, viele Dinge, die ihr gar nicht machen müsst, verantwortlich. Und diesen Spagat zu erreichen und da dann an der falschen Stelle nachzugeben, das halte ich wirklich für einen Fehler. Das heißt, die Prüfung einfach vorzunehmen, zu gucken, was gehört wirklich mir? Was ist meine Aufgabe? Wie weit bin ich zuständig? Ich sage es immer wieder gern, es gibt auch Aufgaben, die ich mit übernehme, die ich aber deswegen übernehme, weil sie für mich ein ganz kleiner Teil sind der Arbeit, aber eine ganz große Auswirkung haben auf mögliche Fehler, wenn es nicht gemacht wird, beziehungsweise Folgearbeiten, die ich mir erspare. Und dementsprechend muss man an den Stellen gucken, wo ist man zuständig. Das ist auf jeden Fall das. Da können die größten Fehler entstehen, also wenn man das nicht rechtzeitig macht. Und das sollte man auch von Beginn an direkt machen. Ein schöner Beamtenspruch, der immer gesagt wird, ist Paragraph 1, ist das meins? Ja, das sollte man in Teilen wirklich wohlwollend immer ein wenig prüfen. Nicht in der abwehrenden Haltung, aber doch einfach zu gucken, okay, ist eine Aufgabe, die liegt jetzt auf meinem Tisch, ist das meine Aufgabe? Nicht im Sinne von, kann ich es irgendwie abschieben, sondern einfach, okay, gehört das wirklich zu mir oder ist es bei jemand anders einfach besser aufgehoben, weil es einfach seine Aufgabe ist? Der zweite Punkt an der Stelle, auf den ich ganz klar eingehen möchte und was ich euch nur ans Herz legen kann, ist Trommelwirbel, nehmt nicht so viele Betreuungen am Anfang. Ich habe schon gesagt vorhin, das erste Betreuungsjahr möchte ich nicht wieder haben. Meistens ist es jedoch so, dass wenn die Betreuungsbürger, so jedenfalls bei uns in der Gegend und das, was ich auch als Feedback erhalte von vielen, wenn ich anfange, kommt die Betreuungsbehörde und sagt, oh, das ist schön, da ist jemand, den werden wir jetzt erstmal mit Betreuungen zuwerfen. Aber es gibt ja nur eine begrenzte Kapazität. Es gibt auch mehr Arbeit am Anfang einer Betreuung als im Laufe der Betreuung. Und wenn ich dann in einem Monat 5 oder 10 Betreuungen auf einmal bekomme, bin ich Game Over. Das kann man sagen. Nicht im ersten Monat, da könnte das noch funktionieren, aber spätestens im dritten. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt, den man mitnehmen muss. Geht kontinuierlich nach oben, wenn ihr anfangt. Nicht auf einen Schlag. Ihr werdet spätestens nach 3 Monaten dann straucheln, wenn ihr zu schnell hochgegangen seid. Beziehungsweise nicht straucheln, also ihr könnt das auch schaffen. Allerdings ist das dein Privatleben, ist denn das zwischen 22 Uhr und 23 Uhr, weil ihr danach schlafen müsst, um 6 wieder aufzustehen. Bisschen überspitzt, aber im Kern kann das nämlich dann passieren. Das ist ein Punkt, da muss man auf jeden Fall sehr, sehr stark aufpassen, dass man dort sich nicht direkt am Anfang verbrennt und dann lieber dann peu à peu steigert und nach und nach dann die Betreuungen aufnimmt, soweit es geht. Also mir ist natürlich die Lage beziehungsweise auch bewusst, wie das mit der Betreuungsvergabe funktioniert und dass es manchmal auch kein Wunschkonzert ist, aber ich kann das an der Stelle nur anraten, da am Anfang ein bisschen aufzupassen, weil dieser Fehler, der kann sich dann sehr schnell rächen und der kann dann zu Frustrationen führen. Der kann, also da gibt es ganz, ganz viele Folgeprobleme, die daraus entstehen. Und wenn man diesen Fehler nicht macht, dann kann man natürlich auch sich zu Beginn auch natürlich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen in den Sachen, die wirklich dringend und wichtig sind, beziehungsweise die man noch nicht gemacht hat, und eine Routine entwickeln, die dann später auch vielleicht im schnelleren Durchgang andere Personen leichter betreuen zu lassen. Genau. Die nächste Frage ist, wie gehst du selbst mit schwierigen Situationen in der Betreuung um, zum Beispiel Konflikten mit Angehörigen? Es gibt aus meiner Sicht so zwei Methoden, mit denen man da umgehen kann. Das eine ist Aussitzen. Aussitzen halte ich für eine sehr probate Lösung, die gerade in Konflikten funktionieren kann. Was bedeutet für mich Aussitzen? In dem Fall nicht reagieren. Das heißt, nicht auf die Konfrontation, die an einen herangetragen wird, eingehen. Bedeutet, mach den Affen des anderen nicht zu deinen Affen. Wenn man das schafft, kann man auf jeden Fall so eine Situation besser lösen. Wenn die Situation sich beruhigt hat, dann kann man in die Situation rein und kann es dann auch lösen. Also das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Situation. Also eine ganz wichtige Lösungsstrategie für diese Situation. Das, was ich auch noch mache, ist, wenn es schwierige Situationen, also was ist auch eine schwierige Situation an der Stelle, wenn es halt unübersichtlich wird, so möchte ich es mal bezeichnen, ich gehe immer einen Schritt zurück. Ich versuche zu klären, was ist jetzt wirklich wichtig, was ist der Punkt, worüber wir hier reden, was müssen wir jetzt wirklich tun. Ist es das, was uns jetzt quasi als notwendig und dringlich erscheint, oder ist es ein ganz anderer Punkt, mit dem wir uns jetzt hier auseinandersetzen müssen, um vielleicht die ganzen anderen Punkte zu lösen? Also kein Aktionismus, sondern einfach Betrachtung der Gesamtsituation. Da hilft es mir an manchen Stellen einfach, dass ich kühl rational reagieren kann und die Sachen dann einfach so löse. Emotionalität bringt einen dort nicht weiter. Andererseits ist es natürlich auch so, und das muss man situationsbedingt auch bedenken, natürlich ist manchmal das emotionale Gespräch auch besser als noch ein Brief mit Drohungen, meinetwegen bei der Mitwirkung. Es kommt wirklich auf die Situation an. Empathie zeigen, Verständnis zeigen für die Situation, und dann kriegt man meistens dann auch jede dann Situation hin. Fehler eingestehen, das ist für mich auch immer noch eine ganz wichtige Eigenschaft, die man haben sollte, beziehungsweise die man lernen sollte. Wenn man Fehler macht, muss man auch zu Fehlern stehen. Fehler sind gut. Fehler sind an der Stelle gut, weil sie einen etwas beibringen. Erstens, wie man Sachen nicht macht, und zweitens, wie man auch in anderen Situationen vielleicht anders reagieren kann. Warum gibt es Kurse und Weiterbildung? Damit man nicht jeden Fehler selber machen muss. Und da bin ich auch sehr dankbar bei den Sachen, was ich lernen durfte. Und einer der Gründe auch für den Podcast, auch diese Sachen weitergeben, dass andere Leute diese Fehler nicht machen müssen. Genau, also das, so versuche ich dann halt in schwierigen Situationen damit umzugehen. Ja, jetzt ist... wie balancierst du deine Arbeit als Rechtsanwalt, deine Familie und die anderen Projekte? Da die KI ChatGPT auch lernt von den Sachen, was ich noch so mache, weiß er natürlich um meine persönliche Situation. Das ist total witzig, wenn ich es so lese. Es ist schwierig. Ich bin ein hochgradig im Kern versucht strukturierter Mensch. Es wirkt nach außen wahrscheinlich manchmal etwas chaotisch, aber Meistens hat das, was ich tue, Hand und Fuß. Das sieht man vielleicht nicht immer gleich, aber das ist so. Jetzt muss man sagen, dass meine Tätigkeit als Rechtsanwalt sich sehr stark eingeschränkt hat, weil einfach schlichtweg die Zeit dafür nicht bleibt, neben Betreuung und aktuell Familie, die sich ja jetzt quasi etwas mehr Zeit in der letzten Zeit fordert. Genau, die anderen Projekte, wie gesagt, ich kann da nur auf nächste Woche verweisen, was ich mir überlegt habe. Einfach nächste Woche einschalten, das lohnt sich. Es ist einfach eine sehr harte Strukturfrage. Es hat halt viel mit Arbeit am Wochenende auch zu tun. Aber das Wichtige ist halt, dass es das, was man tut, Spaß macht. Und das macht's in 90% der Fällen, macht das, was ich tue, macht mir Spaß. Und deswegen ist das für mich gar nicht so ein Ausbalancieren, sondern einfach hören, wie es einem geht und einfach auf die Baustellen hören und dann klappt das eigentlich schon von alleine. Ja, die nächste Frage und ich würde sagen die vorletzte Frage. Welche Strategien empfiehlst du, um den Überblick über viele Betreuungsfälle zu behalten? Also ich kann euch sagen, es gibt nur eine Antwort, Routinen. Automatisierungen, Routinen. Das ist das, was euch ermöglicht, mit vielen Fällen umzugehen. Das heißt, Monatspläne, Wochenpläne, an die ihr euch einfach haltet, dass ihr immer wieder dieselben Sachen macht, das ist manchmal etwas automatisiert, beziehungsweise etwas schematisch, aber dadurch kommt ihr an allen Sachen vorbei. Checklisten. Das ist so doof, wie es klingt, aber das ist die Option, um wirklich am Ende den Überblick für alle Dinge zu behalten. Mein Erstfragebogen, den ich halt noch habe, in dem quasi auf 25 Seiten sind es, glaube ich, alle Dinge abgefragt werden. Das ist ein Punkt, der ist für mich also der erste Anker, mit dem man arbeitet. Es sind Routinen wie die Bankabfrage, dass man halt einmal im Monat oder regelmäßig die Konten prüft, was passiert ist. Das kann man auch teilweise mit Unterschreitung von Grenzen machen, je nachdem, welches Programm man hat. Es sind verschiedene Einzelphasen, aber Routinen, Strategien. Das entlastet den Kopf und man hat für viele inhaltliche Fragen dann die Zeit. Wenn ich weiß, okay, immer montags mache ich A, B, C, D, E, ohne dass ich mir darüber einen Gedanken machen muss, kommt man dennoch irgendwie zu dem Punkt. Einer der wichtigsten Faktoren ist aus meiner Sicht auch noch konzentriertes Arbeiten, auf die Sache konzentrieren und Ablenkungen vermeiden. Dazu gehören auch E-Mails, dazu gehören Telefonate, dazu gehören WhatsApp bzw. andere Medien, mit denen man direkt erreichbar ist. Einfach versuchen, diese Sachen für Zeiten zu eliminieren. Ja, stille Stunden schaffen, indem man arbeitet. Das ist aus meiner Sicht, damit kann man denn über viele Betreuungsfälle auch die Oberhand gewinnen. Macht man das nicht, wird man automatisch in einen Strudel geraten, der nach unten geht. Ja, und mit der letzten Frage machen wir vielleicht nochmal einen Ausblick in die Zukunft. Welche zukünftigen Trends siehst du im Bereich der rechtlichen Betreuung? Also es ist so ein bisschen Federlesen, aber ich probiere es mal. Die künstliche Intelligenz wird einen enormen Einfluss auf die rechtliche Betreuung haben. Und zwar wird es uns in der täglichen Arbeit viele Dinge erleichtern können. Rechtssicher, also datenschutzrechtlich vor allem, wird es da noch das eine oder andere Problem geben. Das muss noch gelöst werden. Aber an sich ist über KI viel Erleichterung möglich. Ob bei Schriftsätzen, ob bei Zusammenfassung von Texten, ob bei der Postbearbeitung. Also es gibt viele Optionen, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass KI hilfreich ist oder ja schon hilfreich ist, beziehungsweise noch hilfreicher sein wird. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, der Stand des Freien oder des Berufsbetreuers. Ich weiß nicht, wo der Weg hingeht. Also meine Vermutung ist eher, dass es halt eine ganz krasse Vereinheitlichung geben wird. die ja jetzt auch schon angestrebt ist mit der Betreuungsreform, dass es einen einheitlichen Standard gibt, dass es im Prinzip nur noch den Berufsbetreuer gibt, den einen, nicht in diesen verschiedensten Klassen A, B, C oder wie es auch sonst immer war, sondern es gibt den einen Betreuer, der hat den Vergütungsanspruch, aber aus meiner Sicht wird vielleicht auf lange Frist das Ganze Richtung Betreuungsbehörde gehen, beziehungsweise Richtung Behördenbetreuer. Das sagt so mein Bauch. Ob das der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht, aber das sagt mein Bauch. Und an manchen Stellen ist es natürlich auch eine gute Variante, weil die natürlich auch den direkten Draht haben zu den Behörden. Nachteilig ist natürlich, dass sie dann auch nicht zwingend im Sinne des Betroffenen handeln könnten, wenn sie intern der Behörde handeln, aber das ist schon wieder ein eigenes Thema. Aus meiner Sicht könnte das denkbar sein, dass die Berufsbetreuung in der Behördenbetreuung mündet. Ist natürlich auch eine Kostenfrage, wer denn die Kosten da tragen muss. Ja, mehr Betreuungen wird es eventuell geben müssen, aufgrund der Tatsache, dass natürlich einfach der demografische Wandel zuschlägt. Es wird mehrere ältere Personen geben, die das Ganze, also die betreut werden müssen. Die Kernfamilie, wie man sie kennt, mit Vater, Mutter, Kind, wurde auch schon von der Patchwork-Familie in vielen, vielen Bereichen abgelöst. Und da ist immer die Frage, inwieweit da noch eine Vertretung möglich ist. Also ich gehe davon aus, dass es halt einen Mehrbedarf geben wird, auch in den nächsten Jahren, also ab 2035, denke ich mal, wird das relevant sein. Ja, und das heißt, Betreuung wird es immer wieder geben müssen, aber, und das zusammengefasst, KI wird eine große Rolle spielen und die Behörde wird wahrscheinlich auch verstärkt reingehen, weil, und das glaube ich auch, wenn man sich die Wirtschaftlichkeit anguckt, für uns Berufsbetreuer ist es natürlich ein schwieriges Feld, den Job auch so aufrechtzuerhalten, dass es auch wirtschaftlich ist und auch eine gute Betreuung gewährleistet wird, aufgrund der Komplexität, die einfach der Job mit sich bringt. Und das ist vielleicht noch etwas, was ich am Anfang vergessen hatte zu sagen. Ja, es ist komplexer geworden. Es ist rechtlich aus meiner Sicht viel komplexer geworden, als es noch vor 10 Jahren war, so dass eine Überforderung halt schon viel früher bei den Betroffenen anfängt. Wobei auf der anderen Seite man auch sagen muss, dass die Hilfeangebote auch erweitert wurden. Mit Blick allerdings auf den Haushalts- oder auf die Haushaltstöpfe der Bundesregierung muss man einfach abwarten, wie weit der soziale Bereich wirklich weiter gestärkt wird und nicht abgebaut wird. Also ich sehe da eher aktuell noch einen weiteren Abbau und keine Freigabe von Ressourcen. Dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass dieses Helfersystem, so wie es jetzt aktuell in vielen, vielen Bereichen existiert, weiter umgesetzt werden kann. Aber das sind schon wieder Einzelsachen. Das wäre eher was mal für ein abendliches Gespräch bei einem guten Glas Rotwein oder bei einem Bier bzw. Kölsch. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, euch hat's gefallen. So ein paar Einblicke in meine Gedanken, was die Betreuung angeht. Nach 200 Podcast-Folgen, allerdings wer alle durchgehört hat, der wird einiges bekannt vorkommen. Es sind ja keine Geheimnisse. Ich habe sie nur an manchen Stellen immer schon mal gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche, ich kann es euch nur ans Herz legen, gibt es Neues von Betreut. Vielleicht so viel vorab schon. Also das lasse ich dann doch schon durchblicken, wer jetzt wirklich die 29 Minuten hier durchgehalten hat. Der Betreut-Podcast kriegt Geschwister. Was das bedeutet, das dann nächste Woche. Also, es gibt Zuwachs. Freut euch drauf, nächste Woche dann mehr und genauer und alles, wo ihr euch anmelden könnt, was ihr machen könnt und wie es funktioniert, dann in der nächsten Folge am 15.01. Das war's. Jetzt bin ich weg und euch eine schöne Woche und lasst es euch gut gehen. Tschüss.